Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Skoda. Simply clever.
Willkommen zu der Sendung heute mit denen nehmen. Matthias Döpfner, der Chef vom Springer Verlag, steht mächtig unter Druck. Und jetzt rechnet auch noch ein Roman mit ihm ab. Jan Sommer, der Schweizer Goalie im Goal von Bayern München, wird heftig attackiert. Und der Böck. Er hat 57 Minuten gebraucht, bis ihm den Kopf verjagt hat. Noch länger gehen nur Diskussionen um Sexismus und Rassismus rund um die 6 Leute. Also, es wird geleakt im Moment. Offenbar ein Video, das da rausgekommen ist, von einem Ball rund um 6 Leute, im Vorfeld von diesem 6 Leuten, wo da Rassismus vorgeworfen wird, weil Blackfacing steht da im Raum innen, dass man da sich über Minderheiten lustig gemacht hat. Das Gleiche bei der Zunft zu Campbell, wo traditionell als Beduinen auftreten, und dort haben sich ein paar das Gesicht angemalt. Das wird heftig kritisiert von der SP. Also die 6 Leute auf der Kippe, so wie wir den Anlass kennen.
Nein, ich glaube nicht. Der Anlass wird sich immer verändern. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden. Gleichstellung ist dann noch etwas, oder? Dass die SP sagt, es gibt zu wenig Frauen in den Zünften, das kommt auch noch dazu. Der Anlass, den du beschrieben hast, Zunft beim Böck heisst, glaube ich, das ist im Terrasse.
Ball zum Böck,
so etwas. Ist nicht ein offizieller 6-Leute-Anlass, aber das ändert ja nichts an der ganzen Geschichte, wo dann jemand auftreten ist als schwarze Persönlichkeit. Und dann
aber natürlich klischiert, das muss man schon sagen, mit einem Bastardröckli und mit einem Knochen in der Hand. Also schon, dass man darüber diskutieren kann, ist das, geht das schon in Richtung Rassismus?
Ja. Da muss man sagen, blöd gelaufen, dass das da raus ist. Ich war mal dabei als Ihrer Gast. Also, die Übungen in diesen Zunftlokalen, die sind natürlich ein bisschen derb. Das gehört auch zum Ritual. Ja, da, ich meine, jetzt kann man den Einzelanlass, muss man vielleicht schon ein bisschen kritisieren. Aber ich glaube, die Campbell-Geschichte ist eine andere und die Gleichberechtigungsgeschichte ist eine andere. Zunft zum Campbell, das ist eine uralte Zunft, ich glaube 1356. Der Braun hat die noch gegründet, Hans Waldmann war Mitglied. Das war eigentlich die Zunft der Kleingewerbler. Und die haben eine grosse Affinität, wenn man auf der Homepage schaut, zu den arabischen Ländern, zu der arabischen Kultur. Darum haben sie auch ein Kamel, oder? Und sind im Haus zum Campbell. Und auf der anderen Seite haben sie ja, wie die Araber vielleicht auch ein bisschen dunkelhäutiger sind als wir, haben sie sich so angemalt. Ich glaube, das ist nicht in dem Sinn ein rassistischer
Akt. Ich glaube auch, das ist eher unproblematisch und das wird sich entkräften, das Ganze. Weil man es wirklich kann begründen mit einer Tradition.
Also man muss ja vielleicht einmal anders sagen, oder? Wenn man jetzt die Leute sieht, die jetzt so rumlaufen, oder? In diesen arabischen Kostümen. Wer ist denn eigentlich der Rassist? Wenn du gerade denkst, das ist rassistisch, dass sie so rumlaufen, dann habe ich immer das Gefühl, dass der, schon so denkt, dass die könnten Rassisten sein, sind eigentlich noch die grösseren Rassisten. Ich habe das jetzt auch nie irgendwie als rassistisch empfunden, wenn die Affinität haben zu der arabischen Kultur und 6 Leute ist ja auch ein bisschen, dass man sich verkleidet oder anders präsentiert.
Gut, es würde auch funktionieren, wenn man jetzt einfach nur dieses Beduinen-Kostüm hat und nicht noch das Gesicht anmalen, also keine Diskussion. Aber ich finde die Diskussion dort unproblematisch. Wo man wirklich darüber diskutieren kann, ist bei diesen Sketches. Gut, da kann man sagen, geschlossene Gesellschaft, dass so etwas rauskommt, ist nicht vorgesehen, selbstverständlich. Ich weiss auch nicht, wer das Interesse hat, solche Videos zuzuspielen irgendjemandem. Also nichts auf Video aufnehmen, die nicht öffentlich werden können. Das ist ja mittlerweile eigentlich schon fast eine Gepflogenheit. Das ist schon fast ein Gesetz, das man sollte einhalten. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mich so zurückerinnere, und ich bin aber bei weitem nicht irgendwie jetzt sensibel in solchen Bereichen und auch derbe Sprüche und so, hat alles Platz. Aber als ich als junger Radiomoderator angefangen habe, dann ist doch die einfachste Pointe immer gewesen, wenn du hast wollen provozieren, etwas unter der Gürtellinie. Und dann mit der Zeit so merkst du, es gibt noch andere witzige Kunstformen und satirische Elemente, die halt dann vielleicht ein bisschen mehr Aufwand brauchen, für die zu entwickeln, als einfach den Blattgag unter der Gürtellinie. Und vielleicht wäre das etwas auch verzäufter. Kann man nicht provokativ sein, kann man nicht lustig sein, wenn man ein bisschen weggeht vom Neuliegenden. Eben wie jetzt so eine schwarze Person, die deutlich als das dargestellt
wird. Ja, ich glaube, die Zünfte regen sich am meisten auf über diese Veranstaltung. Weil die hat natürlich die ganze Bewegung, der ganze Zünftbewegung. Ich war am letzten Montag an dem 6 Leute. Ist einfach ein grossartiger Anlass. Und man kann nicht sagen, es sind nur alte, weisse Männer, wie ich mittlerweile auch bin, sondern es hat Frauen dabei, es hat Junge dabei, es haben alle Freude. Es hat nie so viele SP-Politikerinnen auf der Straße wie am 6 Leute. Also mehr wieder am 1. Mai oder sagen wir mal bekannte SP-Politikerinnen. Frau Baum ist dabei gewesen, die Stadtpräsidentin ist dabei gewesen, Frau Stadträtin Brander ist dabei gewesen, Frau Stadträtin Rickhardt ist dabei
gewesen. Viola Amherd ist dabei gewesen.
Ja, natürlich. Und also der Frauenpower und darum finde ich es auch ein bisschen heikel, dass jetzt der Regierungsrat über die Frage entscheidet, wie auch der ganze Regierungsrat ist dabei. Also ein 6 Leute ist ein Volksfest und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sich die natürlich jetzt schon ein bisschen ärgern über diese Provokation. Aber das ist ja immer bei der Provokation. Du machst ja eine Provokation, um jemanden zu provozieren. Ja. Und wenn eine Provokation wirklich greift, dann bist du verwundert, dass plötzlich so einen Schwellenbrand auslöst.
Oder? Und dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht geschmacklos, aber man muss glaube schon auch in dieser Diskussion immer schauen, was ist Beweggründe von der Person, die das macht, den Sketch. Ist das wirklich eine rassistische Motivation oder ist das unüberlegt oder hat das gar nichts mit irgendwelchen kulturellen Sachen zu tun? Also wir müssen schon auch den Zusammenhang kennen. Warum passiert so ein Sketch? Ist das wirklich eine Person, die da möchte eine Botschaft loswerden, die in die rassistische Richtung geht? Oder ist das einfach unüberlegt davon?
Ja, sie haben sich ein bisschen lustig machen über Kritik, wenn man den Tagi gelesen hat. Es war ja niemand dabei gewesen, man hat einfach über den Ausschnitt gelesen. Ich kann es nicht sagen.
Aber es ist man weiss es ja nicht, weil man nicht dabei war.
Es ist noch ein anderes Beispiel aufgeführt von einer Geburtstagsfeier von einem grossen Zürcher Unternehmer, wo ein Schwarzer auftreten ist vor 4 Jahren. Hat eine riesige Kritik gegeben, das geht nicht. Das war aber ein Schwarzer, der in Amerika mit dieser Nummer sehr viel Erfolg hat. Oder? Und ich finde das eben auch eine Beleidigung gegenüber dem Künstler. Wie der tritt ja auf, der ist jetzt halt zufällig schwarz, hat auch nicht einmal einen Schwarzen gespielt, sondern hat ein Lied gesungen. Und nachher sagt man, das ist rassistisch, dass der auftreten ist. Ich glaube, eben dort fängt der Rassismus an, wenn wir dann plötzlich jeder, der schwarz ist oder einfach ein bisschen anders ist, wie jetzt sagen wir mal der Schweizer oder der Mitteleuropäer sagt, der ist irgendwie rassistisch, schon hat einen Stempel drauf. Und das ist eben eine gefährliche Entwicklung. Oder? Ein schwarzer Künstler, der singt ja besser, ich finde, vielleicht einen besseren Auftritt wie mir. Und den muss man doch einfach als Gleichberechtigten anschauen.
Was ich nicht verstehe, ist die Frauendiskussion. Die kommt ja immer wieder. Weil schlussendlich, muss ich ja sagen, käme es mir ja nie in Sinn, an eine Ladies Night zu gehen. Wo es ja zuhauf gibt im Kino oder es gibt eine Veranstaltung, eine private Veranstaltung von zum Teil prominenten Frauen, die Männerpause heisst, oder? Wo sich die treffen und unter sich sein. Und das ist völlig in Ordnung. Dort wird niemandem in Sinn kommen, das zu kritisieren. Oder es gibt Männergruppen, die sich treffen, einmal im Monat Freunde oder so.
Das oder Frauenparty.
Ja. Gut, es gibt auch Männerbody. Also ich finde doch, und jetzt im 6. Leute ist das irgendwie so eine gewachsene Tradition, wo ich mich manchmal frage, wollen das die Frauen wirklich?
Ja, aber die Frage darfst du natürlich heute auch nicht mehr stellen, oder? Aber wenn man 6 Leute genau beobachtet, ist ja immer ein bisschen das Ritual, mehr oder weniger, sagen jetzt mal 80% Männer laufen Bahnhofstrasse hoch und runter mit der Perücke, ist ja noch lustig. Und Frauen gibt Blumen, oder?
Und man zelebriert ja da eine längst vergangene Zeit. Das sieht man schon an den Kostümen. Das ist ja nicht in Jeans und T-Shirt. Das ist ja in traditionellen Kostümen.
Genau. Also vielleicht müsste man sich auch überlegen, den schwarzen Block zu verbieten, wegen dem Namen schwarzer Block.
Sehr schöne Idee.
Aber 6 Leute wird überleben, aber 6 Leute wird sich sicher verändern. Oder? Zum Eisen hat ja jetzt erstmal 20 Frauen aufgenommen, die dann irgendeinen Test machen müssen, dass Mitglieder werden oder Mitgliederinnen, oder wie man dem sagt. Und das ist vielleicht auch normal im Zeitgeist, dass es eine gewisse Entwicklung gibt. Aber einfach die Drohung von außen, jetzt müsst ihr das so und so verändern. Ich kann mir vorstellen, das sind Leute, die selber noch nie am 6. Leute waren, weder als Zuschauerin oder Zuschauer, noch als Teilnehmende. Dann würden sie nämlich sehen, dass sehr viele SP-Exponenten als Ehrengäste immer mit grosser Freude mitlaufen.
Nehmen wir als nächstes Matthias Töpfner, gerade weil aufpassen, weil da auch irgendwie Messages, nicht ein Video, aber Messages geleakt worden sind und öffentlich worden sind. Der Chef vom Springer Verlag steht unter Druck. Es kommt noch ein Roman raus von Benjamin Stuckrad, von Stuckrad Barre.
Von Stuckrad Barre, ja.
Genau, wo natürlich sehr, sehr offensichtlich ist, dass es dort nicht um eine Fiktion ist, sondern um reale Personen geht, auch wenn das dementiert wird vom Verlag und vom Autor selber. Also Matthias Döpfner hat ja SMS rausgeschickt, die jetzt irgendwo durchgeleicht worden sind. Wo ich auch finde, ist da der Journalismus von der Zeit, wo das veröffentlicht hat, ist man da wirklich sorgfältig journalistisch vorgegangen? Also ich meine, wenn ich so denke, was ich mit meinen Freunden und Kollegen Tag aus, Tag ein so rumschicke, an SMS, an Sprüche, an Zeugs und Geschichten. Also ich weiss, das wäre auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
Natürlich geht das nicht, aber es ist auch immer ein gewisses Restrisiko. Also höchstwahrscheinlich hat das der Julian Reichelt weitergegeben.
Sagt man, ja.
In Deutschland darf man das nicht mehr sagen. Er hat schon einen Anwalt. Da war der ehemalige Bildchefredakteur und ein enger Freund vom Döpfner während langer Zeit. Und
er hat ihn ja lange gedeckt.
Ja, er hat ihn lange gedeckt und hat ihn natürlich müssen gehen lassen, auch wegen sexueller Belästigung und habe Frauen da.
Irgendwie. Und vor allem wegen dem Amerika-Geschäft.
Genau, wegen dem Amerika-Geschäft.
Ja.
Höchstwahrscheinlich war er eine Quelle, das weiss man nicht so richtig, aber man muss annehmen. Und der hat das weitergegeben als Racheakte gezeigt, oder? Ich finde zwei Sachen interessant.
Mutmasslich.
Genau, mutmasslich. Ja. Im Zweifel für den Angeklagten. Heisst es immer so schön am Schluss. Nein, ich muss ja gleich zwei Sachen sagen. Der Döpfner ist eigentlich der grösste Verleger von Europa, oder? Der mächtigste Verleger, auch in Deutschland. Ich habe ihn zufällig gesehen, vor 3 Wochen in Berlin. Also 2 Meter gross, wirklich eine imposante Erscheinung. Sehr verbal gut, ist auch gut gekleidet und so, good looking. Und er hat natürlich auch einen, der auf seine Fassade wahnsinnig viel Wert legt. Und jetzt kommen plötzlich die SMS raus, oder? Und er ist natürlich von Verkörperung immer gewesen, ein bisschen von digital first, oder? Eben, das ist jetzt mal digital first, wenn du SMS schickst und die halt dann irgendwo rausgehen. Und was mich ein bisschen verwundert hat, ist nicht einmal der Inhalt von der SMS, das ist auch noch interessant, das ist gegen die Ossis, also gegen die Ostdeutschen vorgegangen, ist für den Trump, ist gegen Frau Merkel, also politisch völlig
aber
unkorrekt.
Aber wir wissen ja noch, er hätte Einfluss genommen auf die Redaktion.
Genau, also ein bisschen ähnlich, wie man beim Ringier-Verlag.
Ein Schelm, wer denkt, niemand von Besitzer von Verlagen probiere ab und zu mal Einfluss zu nehmen auf die Redaktion.
Ja, natürlich, das passiert und darum bin ich ja Verleger und Chefredakteur, also die Personalunion.
Was
heikel ist. Natürlich heikel ist auf eine Art. Nein, aber das Interessante ist ja, und das hat mich eigentlich beim Döpfner schon noch fasziniert, dass sie relativ viele Schreibfehler hatten, oder? Und die Zeit hat dann noch die Schreibfehler abgedruckt, dass er klein geschrieben hat oder irgendein Verschreiber. Und er hat das immer in die Nacht geschrieben. Der war also so eine Art ein Wutbürger gewesen, ja. Wo einfach plötzlich da so eine Salve von seiner ganz ehrlichen Meinung aus dem tiefsten, innersten irgendwie der Weltöffentlichkeit preisgegeben hat.
Aus dem Zusammenhang rausgerissen. Wir wissen ja nicht, in welcher Phase das geschrieben hat. Weißt du, ich wollte das nicht verteidigen, die SMS. Ich finde es einfach nur ein bisschen komisch, wenn man so privat denkt, die Sachen einfach rausnimmt und sagt, das ist relevant für die Öffentlichkeit. Da sieht man mal, wie ein Verlag geführt wird. Aber wir wissen ja nichts über die Umstände, schlussendlich. Wir wissen
nichts über die Zusammenhänge. Das sehe ich jetzt nicht so eng. Das Problem haben wir ja gehabt bei diesen berühmten E-Mails, die vom Departement von Herrn Berset zum Ringier-Verlag gegangen sind. Wenn du in dieser Position bist, gibt es eigentlich nichts mehr richtiges privat. Oder? Du bist ja, und ich meine, ist der grösste Boulevardverlag von Europa, Bild-Zeitung, hat sehr viele Leute, auch auf dem Krieg und auf dem Opfer. Also umgekehrt hat der Bild-Zeitung höchstwahrscheinlich die SMS auch veröffentlicht. Also man muss immer den Wertmaßstab nehmen.
Es ist ja nur ein Element von ganz vielen Sachen, angefangen mit einem Julian Reichel, dann in Spielzeitung,
natürlich
schon lange in der Kritik.
Und jetzt kommt der Roman noch. Oder
und dann gibt es eine Podcast-Serie, oder 2 Folgen, sie fängt aus, habe ich angehört, wo es auch darum geht, System Axel Springer, wie die grundsätzlich probieren, Journalisten zu fördern. Also da ist die Rede von jemandem, der irgendwo in ein Krisengebiet muss und Business kann fliegen kann, ein normaler Redakteur. Und nachher beschreibt der Redakteur oder die Redaktorin, wie der dann Druck entsteht, ohne dass irgendjemand Druck aufsetzt. Und du denkst natürlich, hey, der Flug hat 8'000 Stutz gekostet, jetzt muss ich natürlich liefern, jetzt kann ich nicht irgendwie nicht liefern oder zu wenig liefern und natürlich dann über sich hinauswachsen. Also das ist, das ganze System ist im Moment in der Kritik.
Ja, aber den Druck hast du doch durch jedes Medium. Also
ja,
jedes Medium. Ich war bei Tele Zürich, am Abend müssen einen Beitrag bringen. Dann hast du den irgendwie müssen bringen. Du musst eine Morgensendung machen. Oder einer, der in einer Zeitung arbeitet, muss einen Artikel fertig schreiben. Also den Druck hast du überall, oder? Und wenn man natürlich alles anfängt zu skandalisieren, was normal ist, wird es auch heikel. Übrigens hat die Kritik schon angefangen in den 80er Jahren. Der Wallraff, oder? Wo ja als Hans Esser in der Bildredaktion ist und das beschrieben hat, also das Faszinosium vom grössten Verlag oder in der 68er Unruhe, wo es Demonstrationen gegen Springer gab.
Und natürlich eine Zeitung, die natürlich austeilt, die natürlich auch schon Existenzen kaputt gemacht hat.
Ja,
oder?
Also, die Frage ist doch interessant bei dem Matthias Döpfner, wie kommt er aus dieser Nummer raus?
Und ja, er ist ein relevanter Besitzer von dem Axel Springer Verlag.
Er ist der Kopf vom Axel Springer Verlag,
und,
oder?
Und Mitbesitzer, und zwar zu einem ganz grossen Anteil, Aktien in Milliardenhöhe.
Genau, und dann sind die Amerikaner beteiligt und er ist jetzt plötzlich mehr oder weniger als Trump-Fan geoutet worden. Ist sicher nicht ganz angenehm für ihn. Er hat ja einen Schweizer Chef, das ist der Ralf Büchi. Also, wenn man es jetzt formal juristisch anschaut, das ist der über ihm. Ich bewundere, was er zu ihm sagt. Er wird das überleben, aber was ich eigentlich viel spannender finde, er wird es überleben, wie er Miteigentümer ist. Was ich viel spannender finde, wie reagierst du auf diese Situation? Und er hat sich dann so halb entschuldigt. Und ich habe mir nachher eine Frage gestellt, vielleicht wäre es fast besser gewesen. Er hat einfach geschwiegen. Er hat einfach die SMS im Raum stehen lassen. Und dann hat es eine Diskussion gegeben, wie wir jetzt führen, ob wir das veröffentlichen oder nicht. Aber in dem Moment, wo du dich dann versuchst, rechtfertigen, bei so SMS, das ist ja wahnsinnig schwierig. Dann sagst du, ich habe etwas anderes vorne geschrieben und nachher, das interessiert die Leute nicht mehr. Wie die Tsunami-Welle ist eigentlich schon vorbei, oder? Und ich glaube, in der Nachbearbeitung von diesem Skandal, dort hat er den grossen Fehler gemacht, dass er versucht hat, sich irgendwie reinzuwaschen.
Kommen wir noch zu Jan Sommer, unserem Nazi-Goli, der jetzt im Dienst von Bayern München spielt. Bei denen läuft es nicht so gut. Also für andere Mannschaften wäre das sehr gut, aber für Bayern München längt der Anspruch nicht. Die Champions League ist mir jetzt gerade rausgefallen. Da gegen Manchester City, ein 1-1, hat nicht gelangt im Rückspiel. Und der Jan Sommer wird kritisiert von den Medien, die natürlich nicht simpel umgehen. Wie fest greift da noch der Faktor, dass es halt einfach ein Ausländer ist, ein Schweizer aus einer kleinen Fußballnation?
Ja, du meinst, wie im Sechsel Leute, ein gewisser Rassismus kann sicher noch eine Rolle spielen. Ich weiss es nicht.
Größe wird diskutiert.
Größe habe ich noch hergefunden. Oder? Sagen Sie immer, 4 cm oder 5 cm fehlen. Keine Ahnung, das mag schon sein. Wenn er vielleicht 5 cm länger gewesen wäre, hätte er den Ball noch bekommen. Es ist halt bei einem Goal schon das Problem. Wenn der Ball liegen geht, ist halt immer eine gewisse Mitschuld. Und die Frage, hat er können heben oder hat er nicht können heben, oder?
Aber es ist schon noch brutal. Ich habe mir so überlegt, hey, nein, nach dieser Kritik musst du wieder zwischen die Pfosten stehen. Champions League, Viertelfinale, Rückspiel. Es braucht ein Wunder, alle schauen auf dich. Ich meine, mit dem musst du schon noch umgehen.
Ja, und der Sommer hat eigentlich immer das Glück gehabt, dass man am Schluss gesagt hat, er ist einfach ein genialer Goalie. Oder wenn er für die Schweizer Nazi gespielt hat, er hat irgendwie so...
Aber im Moment sagt man es eben nicht.
Nein, irgendwie, das ist für ihn Alex schon eine ganz neue Rolle, dass er mal in Frage gestellt worden ist. Oder? Und er ist nach München gegangen. Ist Alex ein Traum gewesen, wenn du vom FC Herliberg nach München kommst. Das ist natürlich das Größte, was passieren kann. Und du rechnest natürlich nicht damit... Im Innersten, also die haben ja auch ein grosses Selbstbewusstsein, dass Kritik plötzlich gegen dich könnte umschlagen, oder? Und ich glaube, das ist eigentlich das Problem für den Trainer, dass er einem Goalie wieder Selbstvertrauen gibt, dass er eigentlich die alte Rolle wieder findet.
Und er ist ja nicht ab und zu einer, wo man kann diskutieren kann, wer der haltbar war oder nicht. Es geht ja darum, dass Bayern München aus dem Göpp ausgeschieden ist, jetzt aus der Champions League ausgeschieden war. Das sind 2 Saisonziele und der Meistertitel ist nicht am Trocknen. Also da ist
ja,
ein knappe,
das ist auch noch ein Schweizer Goalie. Das ist auch noch ein Schweizer Goalie.
Aber nicht nur der Druck von außen, sondern der Druck kommt eben auch von innen.
Ja, und er hat natürlich immer im Hintergrund den Schatten, den Neuer, oder? Der Neuer, der verletzt ist, eigentlich der ganz grosse Goalie vom FC Bayern München, der Skiunfall gehabt hat, oder? Und er wird eigentlich immer gemessen an dem Super-Welt-Goalie, oder? Und in dem Moment, wo schlecht läuft, ist natürlich die Überfigur noch viel grösser, als er normal ist, oder? Ich bin letzte Woche in Zermatt, Peter Maffay gehört, es war Sommer, oder? habe ich so innerlich gedacht, hoffentlich ist der Sommer für den Mann, unseren Sommer noch nicht ganz vorbei.
Danke, Matthias Sackert, euch für zuzulassen, bis in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.